Ihr Lieben, guten Abend. Jetzt geht's weiter. Wer zwei Abende durchgehalten hat, wird auch den dritten jetzt noch schaffen. Also bin ich ganz zuversichtlich. Gebet, entdecke den Geschmack der Stille. Entdecke den Geschmack der Stille. Damit macht eine Mineralwasserfirma Werbung. Eine Mineralwasserfirma aus dem Schwarzwald, die mit besonders bekömmlichen Mineralwasser Werbung macht. Nun ist es ja so, es teilt sich ja die Gesellschaft nicht nur wegen irgendwelchen Ansichten, sondern es geht ja schon los beim Mineralwasser. Laut einer Umfrage bzw. einer Studie eines Münchner Marktforschungsinstitutes trinkt die Mehrheit in Deutschland mehr stilles Wasser als das Blubberwasser. Also 57% stilles Mineralwasser, 45% mit Kohlensäure. Ich gehöre eher zu den mit 45%, also nicht Prozent in Alkohol, sondern eben ohne Kohlen oder mit Kohlensäure. Und es gibt ein Gefälle zwischen Stadt und Land. Ihr könnt doch raten, wer mehr stilles Wasser trinkt, ob die Städter oder die Dörfler. Die Städter, vollkommen richtig. Ne? Es wird in den Städten Deutschlands mehr stilles Wasser getrunken als im Umland. Und wenn dann noch eine Firma damit werben kann, wie eben diese Firma aus dem Schwarzwald, Ökotest sehr gut, dann werden natürlich die Leute zugreifen. Also ich gehe mal davon aus, dass die sagen werden, das ist so richtig gut, das kaufen wir. Das, was beim Mineralwasser bevorzugt wird, nämlich das Stille, das wünschen sich ja häufig Leute nicht nur eben fürs Wasser, sondern auch für ihren normalen Alltag. Aber Stille scheint es in unserem Alltag immer weniger zu geben. Sehnsucht nach Stille titelte vor einiger Zeit das Nachrichtenmagazin Focus. Und da war zu lesen, der erschöpfte Gegenwartsmensch lechzt nach Ruhe. Kein Verkehrslärm, kein Klingelterror irgendwie und irgendwo, wo ständig rumtelefoniert wird, und keine Dauerberieselung in Einkaufszentren oder wo auch immer durch irgendwelche Musik, die immer irgendwie im Hintergrund zu hören ist. Das ist ja das, was uns umgibt und was wir täglich erleben. Du kommst in, und das wird jetzt in der Adventszeit wahrscheinlich noch schlimmer, außer wenn dann kaum noch jemand einkaufen gehen darf, aber normalerweise umsäuselt uns ja dann pausenlos irgendwelche erzgebirgische Weihnachtsmusik. Egal, wo man hinkommt, egal, ob es die Leute interessiert oder nicht, es wird gespielt. Richtige Ruhe. Habt ihr schon mal richtige Ruhe und Stille erlebt? Nichts zu hören war? Ich habe das bis jetzt in meinem Leben ein einziges Mal erlebt, wo wirklich fast erschreckend es still war. Ich war vor einigen Jahren mal mit jungen Erwachsenen in Israel gewesen und da gibt es unterhalb eine Jugendherberge. Und dann haben wir abends, weil in der Wüste am Toten Meer oder in der Nähe des Toten Meeres auch Mitternacht noch 35 Grad waren, haben wir draußen auf so einer Dachterrasse gesessen und da war wirklich Stille. Nichts zu hören, gar nichts. Kein Vogelgezwitscher, nichts irgendwie, totale Ruhe. Das war das einzigste Mal, wo ich wirklich Stille im wahrsten Sinne des Wortes erlebt habe. Sonst hat man ja immer irgendwie, selbst wo man sagt, es ist doch ganz ruhig, dann hört man von irgendwo ferne noch irgendwelchen Lärm. Unser Alltag aber sieht ganz anders aus. Jeder zweite Deutsche fühlt sich vom Straßenlärm gestört, jeder dritte durch Züge, jeder vierte durch Fluglärm. Und mehr als, wie viel sind wir? 40% davon fühlen sich gestört durch ihre Nachbarn, durch den Nachbarschaftslärm. Es ist laut um uns herum, ob wir es wollen oder nicht. Manchmal unangenehm und oftmals sind Langzeitfolgen, Krankheitsfolgen durchaus auch messbar und fühlbar. Man kann sich schlechter konzentrieren. Die Leistungsfähigkeit, so haben Mediziner herausgefunden, nimmt ab, wenn man ständig irgendwelchem Lärm ausgesetzt wird. Und auch die Gedächtnisleistung lässt nach. Alle, die noch in die Schule gehen, ihr habt eine feine Ausrede. Ihr könnt sagen, ich kann mich nicht so und ich kann mir das nicht alles merken, was sie uns erzählen. Das macht halt was mit dem Lärm zu tun, vielleicht auch in der Schule. Selbst unbewusster Lärm, selbst das, was wir, wenn wir an der Straße wohnen oder an der Eisenbahnlinie oder so, wo man sagt, das hören wir schon gar nicht mehr, das hört vielleicht nur noch der Besuch, der zu uns kommt. Selbst das, wo wir sagen, das bekommen wir gar nicht mehr mit, da haben wir uns schon dran gewöhnt, lässt uns letztlich nicht wirklich zur Ruhe kommen. Die Stresshormone fahren hoch, wenn irgendwelche Fahrzeuge oder Züge vorbeirattern, lässt das Herz schneller schlagen, auch wenn wir das nicht bewusst nicht wahrnehmen. Der Blutdruck steigt und unser ganzer Organismus bleibt immer so in Alarmbereitschaft. Es ist vielleicht deshalb nicht verwunderlich, dass in Deutschland Räume der Stille immer mehr genutzt werden. Sie gibt es ja fast überall. Ein Raum der Stille in Universitäten, im Landtag, in Krankenhäusern, Bahnhöfen, selbst zu Messen, wo man sagt, da fährt man ja eigentlich hin, um etwas sich anzuschauen, um irgendwie unterwegs zu sein. Selbst da gibt es so Räume der Stille, nicht nur für die Aussteller, die da ständig ja gefragt sind, sondern auch für die Besucher. Selbst im Brandenburger Tor in Berlin gibt es einen Raum der Stille, der ungefähr von 70.000 Leuten jährlich besucht wird. Also nicht nur, dass die Leute durch Berlin strömen, sondern auch dieses Angebot nutzen. Für die meisten ist wahrscheinlich aber der Raum der Stille, wenn überhaupt, dann das eigene Zuhause. Entweder die eigene Wohnung oder das eigene Zimmer, eine Rückzugsmöglichkeit, um Ruhe zu finden. Aber wirklich Ruhe zu haben, das vertragen oder ertragen viele der Menschen nicht mehr. Der lateinamerikanische Dichter, Priester Ernesto Cardinal, der hat mal Folgendes geschrieben, nun fällt es den modernen Menschen schon schwer, allein zu sein, also ohne irgendwie jemanden um sich herum. Sollte er aber doch einmal mit sich selbst im stillen Kämmerlein bleiben und gerade kurz vor der Erkenntnis Gottes stehen, dann macht er das Radio oder den Fernseher an. Und dann holen wir uns den Lärm, den wir eigentlich entfliehen wollten, wieder ins Haus. Lassen uns von Musik berieseln, zappen von einem Fernsehprogramm zum nächsten, telefonieren pausenlos in der Welt herum oder chatten von einer Internetseite zur nächsten. Das Unglück, so hat Blaise Pascal mal geschrieben, das Unglück des Menschen beginnt damit, dass er außerstande ist, mit sich allein im Zimmer zu bleiben. Kannst du allein im Zimmer bleiben, ohne irgendwie fibbelig zu werden? Wer sich aber der Stille aussetzt, der kann ja auch manchmal erschrecken. Wer wirklich runterfährt, allein ist, mit sich und mit seinen Gedanken, nicht abgelenkt wird, der kann nämlich auch schnell sehr beunruhigt sein, wenn die ganze Not, die Verzweiflung in einem dann plötzlich aufsteigt. Das ist ja häufig so, wenn wir zur Ruhe kommen, dass dann uns plötzlich alle möglichen Gedanken in den Sinn kommen. Selbstmitleid, wie die anderen mit mir umgehen, das habe ich eigentlich gar nicht verdient, wie die auch manchmal mich übergehen, der Hass und der Ärger und der Neid, der in uns aufsteigt gegenüber anderen, die mich behandeln, als wäre ich Luft, denen es scheinbar viel besser geht, die viel mehr haben und die besser irgendwie durchs Leben kommen, manchmal auch Rachepläne, dem zahle ich es heim, der hat mich so blöd angemacht, der hat mich vor anderen so dämlich dastehen lassen, dem zeige ich's. Oder es kommt das in uns hoch, was Schuld und Sünde ist, zumindest die Bibel als solches bezeichnet. Das, was uns von Gott trennt, das, was uns ängstigt, das, was uns Schuldgefühle macht, das, wo wir sagen, ja, es ist Schuld, Sünde. Dann kann nämlich die schönste Wohnung, das abgeschlossenste Zimmer, das freundlich sonnendurchflutet ist, zur Dunkelkammer werden. Der Psychoanalytiker C.G. Jung, der schreibt einmal in einem Brief an einen Patienten, der Lärm gibt uns Sicherheitsgefühle. Er schützt uns vor peinlichen Nachdenken, er zerstreut ängstliche Träume. Die Stille würde den Menschen zum Nachdenken veranlassen und es ist gar nicht auszudenken, was einem dann alles so zu Bewusstsein käme. Die meisten Menschen fürchten die Stille, darum muss immer irgendetwas getan, muss gepfiffen, gesungen, gehustet, gemurmelt werden. In der wohl nicht zu Unrecht sogenannten Totenstille wird es uns unheimlich. Was wir dabei aber am meisten fürchten, ist das, was aus unserem eigenen Inneren hervorkommen könnte. All das eben, was wir durch den Lärm uns vom Halse halten. Weil das so ist, weil wir auf der einen Seite vom Lärm umgeben sind und auf der anderen Seite häufig die Stille, selbst wenn wir sie haben, nicht ertragen, gibt uns Jesus einen Tipp, wie wir die Stille im vielleicht abgeschlossenen Raum, in zu Hause, dort, wo ich mal wirklich zur Ruhe kommen kann, gut nutzen kann. Und Bibelfans, jetzt dürft ihr eure Bibel mit aufschlagen, analog oder digital. Matthäus 6, Vers 6 folgende. Hier hat nämlich jemand sogar seine Familienbibel mitgebracht, der hat hier zentnerweise Bibel herangeschleppt, das freut mich sehr. Also Matthäus 6, Neues Testament, bloß als Idee. Und Matthäus 6, ab Vers 6, da heißt es, du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denen sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Und deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Und dann folgt das Vater unser. Man könnte eigentlich sagen, das ist erstmal nochmal ein ganz anderes Thema, aber man könnte sagen, wenn wir das Vater unser beten, dann haben wir im Prinzip alles abgedeckt, was zum Gebet dazugehört. Einmal, was dort alles gesagt wird, gleichzeitig kann es auch Anregung des Vater unser für unser persönliches Gebet sein. Beten, Gott die Ehre geben, Schuld eingestehen, das Verhältnis zum Mitmenschen überdenken und so weiter und so fort. Es kann uns so eine Anleitung geben, wie so eine Leiter, auf der man hochsteigt. Jetzt steht jemand im Vorraum, der darf gerne mit reinkommen. Wir wollen bloß nicht, dass du krank wirst, das nur deswegen. Nutze die Stille in deinem Kämmerlein zum Gebet. Geh in dein Zimmer und schließ die Tür zu. Nun muss man ja wissen, das stille Kämmerlein, ist ja nicht so, wie wir uns das vorstellen. Das eigene Zimmer, das eigene Kinderzimmer oder Wohnzimmer oder was auch immer, wo man abschließen kann, wo man viel Platz hat. Das war ja zur Zeit von Jesus ganz anders. Das Stille, das Kämmerlein, das war ja ein winziger Raum. Die meisten konnten sich ja damals in der Antike in Israel nicht große Häuser mit vielen Zimmern leisten. Das konnten sich nur wenige leisten. Otto Normalverbraucher, wenn er denn ein Haus hatte, dann hatte das meistens einen Zusammenlebten. Die Tiere etwas abgesenkt auf eine Art Podest, dann spielte sich das ganze Familienleben ab. Das war alles offen. Mit allen Gerüchen, die eben so im Stall und in der Küche und so weiter da zu riechen waren. Da wurde gelebt, gegessen, gefeiert, geschlafen. Und es gab nur einen einzigen Raum, der erstmal abschließbar war und der eine Türe hat, wo man wirklich dahinter verschwinden konnte. Und das war der Vorratsraum. Eher ein größerer Wandschrank, könnte man sagen. Und dort sagt Jesus, da geh hin. Zwischen die Töpfe und Pfannen, die Essensreste und die Mäuse, die sich vielleicht dort auch angesammelt haben, dort geh rein. Und dort schließt zu, dann hast du Ruhe zum Beten. Wir müssen nicht alle Dinge ins Licht der Öffentlichkeit bringen, wir müssen nicht alles an die große Glocke hängen. Es gibt Dinge, die gehören nicht in die Öffentlichkeit, aber sie gehören in das geschlossene Zimmer, ins Zwiegespräch mit dem lebendigen Gott. Natürlich muss das nicht immer ein Raum in einem Haus sein, kann es sein, aber es könnte genauso gut eine stille Waldwiese irgendwo sein, eine Bank im Wald, die niemand kennt, wo nicht ständig Leute vorübergehen, eine Parkbank irgendwo in der Ecke, eine Umkleidekabine, wo man wirklich mal alleine sein kann, ein Fahrradschuppen, auch ein Heizungskeller. Der Kreativität ist da keine Grenze gesetzt. Vor gefühlten 100 Jahren haben zwei Freunde und ich uns immer Samstagabend getroffen, um für unseren Jugendkreis, der nicht so richtig leben und nicht so richtig sterben konnte, zu beten. Und wenn du noch keine eigene Wohnung hast, ist es ja immer schwierig, weil wenn du zu Hause bist, dann kommen die Eltern und irgendwie und habt ihr was, braucht ihr was, ist ja alles ganz gut gemeint, aber Ruhe ist da nicht. Also sind wir auf unseren Dorffriedhof gegangen und haben dort Runden gedreht und gebetet. Heute würde ja sofort, wenn das jemand mitbekommt, die Polizei gerufen, das sind Leute auf dem Friedhof, wer weiß, was die machen und ob die was ausgraben, umstürzen oder was auch immer. Das war damals alles noch ganz friedlich, da hat sich niemand interessiert. Wir hatten Ruhe zum Beten und sind dann so zwischen den Gräbern rumgelaufen und haben auch laut beten können, sodass es die, die dort lagen, denen hat es nicht gestört und sonst war niemand da. Also ein stilles Örtchen, wo man wirklich ungestört ist. Und dann sagt Jesus in diesem stillen Kämmerlein, geht es um das stille Gespräch. Es geht nicht um ein, was ich auch schon gestern gesagt habe, um ein in mich hineinhören, ins eigene Herz, sondern wie bei dem Gehorchen ein hinaufhören, hinhören, zuhören, was Gott sagt und darauf antworten. Audienz könnte man sagen, Stille vor Gott, Audienz beim König der Welt, beim Herrn der Welt, bei der allerhöchsten Instanz vorsprechen zu dürfen. Eine Audienz, die uns eine Schatzkammer eröffnet. Im Wort Gottes im 1. Korintherbrief heißt es, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Und, müssen wir hinzufügen, die sich Zeit nehmen, um für das Zwiegespräch mit dem lebendigen Gott. Es geht, und das ist das Erste heute Abend, Stille, um das Wesentliche zu entdecken. Paulus schreibt an die Gemeinde ab Vers 17, ich bete darum, dass Gott euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Darum geht es. Gott sollen wir besser, dass er der Gemeinde sozusagen ins Stammbuch schreibt. Nehmt euch Zeit. Gott will euch mit seiner Weisheit beschenken. Er will sich euch offenbaren. Ihr sollt ihn besser kennenlernen. Jemand besser kennenlernen, Das weiß jeder, der mal verliebt war. Vielleicht könnt ihr euch noch ganz dunkel daran erinnern, da war ja mal was. Also, wenn man jemanden kennenlernen will, dann braucht man nicht den Trubel um sich herum, dann die Geschäftigkeit, sondern dann braucht es wirklich Ruhe. Vielleicht Abgeschiedenheit, wo man den anderen besser kennenlernt. Der Paulus betet dafür, dass die Menschen, die Gemeindeglieder in Ephesus, Gott besser kennenlernen. Paulus betet nicht um die Veränderung der äußeren Lage. Das hat er vielleicht auch gemacht, hier und da, aber an dieser Stelle hat er es weggelassen. Und man muss ja sich vorstellen, die Christen in Ephesus, davon schreibt die Apostelgeschichte, das war ja nicht einfach, als Christ in dieser Weltstadt Ephesus, die von ganz anderen Glaubensrichtungen, von okkulten Dingen geprägt war, als Christ dort zu leben. Aber trotz der Nöte, die es auch damals gegeben hat und mit denen auch die Christen in Ephesus konfrontiert wurden, da haben ja mal 21.000 Menschen 2 Stunden lang gegen Christen gebrüllt, bis der Stadtschreiber gesagt hat, so jetzt haltet mal die Klappe, nicht, dass die Römer noch anrücken, das können wir jetzt nicht brauchen. Lest in der Apostelgeschichte nach. Aber er betet nicht für Verfolgungssituationen, nicht für die tödlichen Krankheiten, die es damals zuhauf gegeben hat, nicht gegen die Unterdrückung der Mächtigen, Trennung von den Lieben, das konnte nämlich auch passieren. Sie lebten definitiv gefährlicher als wir. Hält sich der Paulus, wenn er für sie betet, nicht bei den Alltäglichen auf, nicht bei der Bitte für einen gerechteren Kaiser, Schutz vor willkürlichen Beamten oder für das Brot für die nächste Mahlzeit. Paulus betet nicht für diese Dinge, die bei uns wahrscheinlich häufig im Gebet ganz oben dran stehen. Die alltäglichen Dinge, mit denen wir konfrontiert werden, das Hab und Gut und das Essen und Trinken, das wir brauchen, lässt er an dieser Stelle weg. Seine Augen gehen auf das Wichtigste, das, was beim Gebet sozusagen herauskommen soll, dass sie Gott immer besser kennenlernen. Die Kraft unserer Gebete liegt also nicht in erster Linie an den Bemühungen und den Gebetstechniken, wie es auch der Herr Jesus schon sagt, Matthäus 6. Es war üblich, dass man viele Worte gemacht hat und versucht hat, mit vielen Worten die Götter, die man verehrt hat, in irgendeine Richtung zu bringen und zu bewegen. Und die Vorstellung, je mehr Worte man macht, umso einsichtiger werden diese Gottheiten. Da Jesus sagt, nee, macht's nicht wie die Heiden. Blabbert nicht pausenlos. Gott weiß es. Aber er will es trotzdem auch nochmal von euch hören, ohne dass ihr groß und viele Worte macht. Es liegt auch nicht an der Gebetstechnik. Die einen, die beten mit Hände oben und dann sagt man, okay, wenn ihr das aushaltet, eine Viertelstunde so zu beten, dann tut es. Andere legen verschämt ihre Hände in den Schoß und falten sie. Es liegt nicht an diesen Gebetstechniken. Manche gehen auf die Knie, wenn sie beten, andere stellen sich hin, andere sitzen. Eine Rolle. Sondern wir sollen ihn erkennen und Paulus betet und bittet weiter. Nämlich Gott, öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für euch bereithält. Damit, was für einer überwältigenden großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Augen des Herzens, also mit den Augen Gottes sehen. Das die Wahrheit Gottes uns deutlich wird, dass uns Gottes Wort mehr eingeht, dass wir entdecken, was Gott für uns im Alltag tut. Wie viel, bei euch wahrscheinlich anders als bei mir, aber wie viel bleibt unentdeckt? Oder wir nehmen es als selbstverständlich. Gott gebe uns die geöffneten Augen des Herzens, das zu entdecken, was er uns täglich an Wohltaten gibt, an Bewahrung gibt. Also jeder von uns, der mit dem Auto unterwegs ist, kennt das doch. Wo du irgendwie einen Gedanken hattest und gerade noch vorbei. Die Bordsteinkante nicht mitgenommen, den Fußgänger stehen gelassen. Viele Dinge, da brauchen wir die Augen Gottes, um das zu entdecken und auch Gott wirklich zu danken. Herr, öffne uns die Augen, Herr, öffne uns das Herz. Das ist die große Bitte im Gebet, die uns begleiten sollte. Besser kennenlernen, sein Wort der Bibel, was wir lesen, entdecken, was er uns zu sagen hat, dass wir sein Wort nachdenkend bewegen können und es auch praktizieren können in unserem Alltag. Wenn wir auf Christus Jesus sehen, auf den Christus Jesus sehen, wie er uns in der Bibel gezeigt hat, dann schauen wir ja dem Schöpfergott ins Angesicht. Er, der Vater, sendet den Sohn, um uns von der Sünde zu erlösen, sodass wir uns Kinder Gottes nennen dürfen. Durch den Glauben an Jesus bekommen wir das Recht, Gottes Kinder uns nennen zu dürfen. Er macht uns dazu. Er bestimmt uns dazu. Durch Jesus Christus bekommt unser Gebet nochmal eine ganz andere Sichtweise, eine andere Gewichtung. Dann wird es zum ernstlichen und vertrautem Reden mit Gott. Zu dem, was uns nötig ist im Alltag. Und dieses vertraute Unterreden mit Gott, indem wir zuhören, auf sein Wort hören und aber auch gleichzeitig im Gebet Antwort darauf geben. Dazu brauchen wir die Stille. Die Stille und die Realität, die Gegenwart Gottes, uns bewusst zu machen, neu zu entdecken, es in seiner ganzen Bedeutung zu erfassen. Eben, dass wir ihn besser kennenlernen. Und Stille, um offen zu reden. Zurückgezogen vom Lärm der Zeit, von den vielen Ablenkungen, von den neugierigen Blicken, darfst du, wenn du mit dem lebendigen Gott redest, alles sagen. Du brauchst Gott nichts vorzumachen, du brauchst nicht dich zu schämen für das, was schiefgelaufen ist, das, was Schuld ist. Wir dürfen es aussprechen. Wir dürfen uns unser Herz wirklich ausschütten im wahrsten Sinne des Wortes. Eine große Anleitung dazu sind die Psalmen. Ulrich Barzani hat ein kleines Büchlein herausgegeben, täglich rufe ich zu dir, wo er die 150 Psalmen so mit ein paar wenigen Worten, die so auf dem Handteller da gehen, auslegt bzw. Tipps gibt. Eine Anregung, einfach auf Entdeckungsreise zu gehen. Wie haben denn die damals gebetet? Die haben sich kein Blatt vor den Mund genommen. Die haben offen geredet. Die haben ihre ganze Wut und ihren Frust abgelassen vor Gott. Und weil das alles weg und vor Gott ausgeschüttet werden konnte, deshalb haben viele Psalmen dann auch so den Drive, wo dann plötzlich die Größe von erst geschimpft und sich geärgert wird und das ganze Leid der Welt ausgebreitet wird. Oftmals sind gerade diese Psalmen, die dann so einen Schwenk bekommen, wo nachdem alles raus ist, wieder der Blick für die Größe Gottes und das Erbarmen Gottes da ist. Die Bibel ist ja im Buch nicht nur, dass in den Psalmen uns sozusagen Tipps gibt, wie gebetet werden kann, Ermutigungen gibt, wie gebetet werden kann, sondern auch in Personen. Da gibt es zum Beispiel den Daniel, Daniel 6 nachzulesen, ein junger Mann, der schon in Frühzeit seiner Jugend ist, hatte da die damaligen Machthaber haben gesagt, aus Israel die jungen Männer aus vornehmen und intellektuell gut situierten Familien, die sollen an den Königshof nach Babylon gebracht werden. Das kann man sich gar nicht vorstellen, als junger Mann weg von zu Hause, wo damals ja Familie noch viel bedeutender war, weil sie Schutz hingeschafft, macht Karriere im wahrsten Sinne des Wortes, aber er hält sich zu Gott, hält die Verbindung zum Gott Israels. In seinem Haus, das er sich schließlich leisten kann, gibt es in der ersten Etage einen Raum mit einem Fenster Richtung Jerusalem, das immer offen steht. Und dann betet er täglich auf Knien dreimal und lobt und dankt Gott. Lob und Dank, das war sein Thema. Auch in der Fremde. Auch wo vielleicht viele geklagt haben, wie schön wäre es, wieder zu Hause zu sein, hat er sich Zeit zum Lob und Dank genommen. Der König Hiskia, der kommt bei Predigten kaum vor, Zweiten Königebuch nachzulesen, der Verantwortung für das Volk Gottes hatte und dann mitbekommt, wie Feinde gegen Israel marschieren und dann Kursen, wo er nur Angst und Bange wird in seiner ganzen Unsicherheit. Was wird denn jetzt? Wie soll es denn weitergehen? Haben wir überhaupt eine Chance vor unseren Feinden? Geht er in den Tempel und betet. Nichts als, Herr, was soll ich tun? Also das große Fragezeichen, Herr, was ist denn jetzt dran? Was kann ich denn noch tun? Und bekommt dort verteidigen und ich werde erretten. Anfrage, Bitte, das dürfen wir doch vor Gott aussprechen. Herr, was soll werden? Wie soll es weitergehen? Mit mir, mit meiner Familie, mit unseren Kindern, mit den Großeltern. Anfrage und Bitte. Wir dürfen es aussprechen, was uns bewegt oder ängstigt. Oder der Elia, das ist ja einer der spannendsten Propheten, die es im Alten Testament gibt. Lest 1. Könige 17 folgende, das ist eine spannende Geschichte. Mord und Totschlag herrschten in Israel. Der Götzendienst hatte sich etabliert. Der König Ahab und sein königliches Biest Isebel trieben es auf die Spitze der Gottlosigkeit. Und dann tritt wie aus dem Nichts der Gottesprophet Elia hervor, stellt sich vor den König Ahab, der durchaus es drauf hatte, auch Leute ganz schnell über die Klinge springen zu lassen, und steht vor dem König: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, der Gott, dem ich diene, die nächsten Jahre wird weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, ich ordne es an. Schön, die Glaubensväter haben es gesagt, und beim Elia entdeckt man es auch: Wer in der Stille vor Gott kniet, kann vor den Mächtigen, vor denen, die scheinbar alles in der Hand haben und regeln, gerade stehen. Und dann ist der David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, heißt es im Alten Testament, der König wird, auf wunderbare Weise, schon als Teenie, als König gekrönt, muss dann noch ein bisschen warten und dann wird er König über Israel. Und als sich alles etabliert hat, wird er der König zum Mörder und Ehebrecher. Was keiner gesehen hat, Gott hat es aber mitbekommen. Und er schickt den Propheten Nathan und ruft den König zur Buße. Und er tut Buße. Das ist das Gebet der Buße von David. Herr, sei mir gnädig. Die Bitte um Vergebung, das war sein großes Thema an dieser Stelle. Er ist in sein Inneres gegangen, hat sozusagen nachgeforscht, was ist denn da alles drin? Und hat den ganzen Müll, die ganze Sünde, Vergebung gebeten. Und da ist Jesus. Von ihm wird ja immer gesagt, dass er sich, wenn die anderen noch geschlafen haben, der Petrus sich nochmal auf die andere Seite gedreht hat, hat er sich aus dem Lager oder dort, wo sie übernachtet haben, fortgeschlichen an eine einsame Stelle. Markus schreibt es mal, um zu beten, um fit zu werden für den Tag, wo dann immer mal alle möglichen Leute gekommen sind und alles Mögliche von ihm wollten und erwartet haben, dass er zu ihnen was erzählt und Kranke heilt und sich um die Nöte kümmert. Und deshalb aus der Stille heraus, früh morgens, zu beten, sich sozusagen in Einklang mit dem Vater zu bringen und dann in das zu gehen, was der Alltag sozusagen abfordert. Die Stille vor Gott als Kraftquelle für die, die Kinder Gottes sich nennen, die Nachfolger Jesu sein wollen, die Christen sind. Ehemalige Leiter von Neuen Dettelsau, Hermann Betzel, der schreibt, betet. Betet, durch Gebet weicht der Stein, die Angst aus dem Herzen. Der Mensch wird frei, die Fesseln fallen. Gebet ist der Zusammenschluss mit dem Erlöser. Also so wie wenn man einen Stecker in die Steckdose steckt, damit die Energie fließen kann, ist Zusammenschluss. Wir brauchen solche stille Zeiten, jeder von uns, um den Alltag, unseren Alltag zu. Vielleicht gehen euch ja solche Fragen auch durch den Kopf. Und sie sind berechtigt und man darf sie auch aussprechen. Was aber, wenn man den Eindruck hat, die Gebete werden nicht gehört, geschweige denn erhört. Das wäre natürlich jetzt nochmal ein ganz neues Thema, das Fass können wir heute Abend nicht aufmachen, das, wie gesagt, das müsste man sonst nochmal bereden, aber das gibt es doch. Jesus hat, deshalb bloß ein paar wenige Anmerkungen, Jesus hat ja versprochen, dass er Gebet hört und auch erhört. Was ihr, sagt er, was ihr in meinem Namen bittet, das will ich euch geben. Was ihr in meinem Namen bittet, das heißt also im Auftrag, dem Willen Gottes, dem Willen Jesu entsprechend. Deshalb gilt fürs Beten immer sozusagen das Unterordnen unter die Bitte des Vaterunsers, dein Wille geschehe. Und dann will Gott unsere Gebete erhören. Es gibt ein, und das, weil doch Weihnachten bald ist, muss ich ja zwischendurch mal euch ein paar Geschenkideen präsentieren. Es gibt seit Sommer diesen Jahres ein spannendes Buch, sozusagen das zweite von Klaus-Dieter John, Auf dem Wasser gehen heißt das. Das Bild teilte zwischendrin, also gut zu lesen. Auf dem Wasser gehen. Der Klaus-Dieter John, der hat mit seiner Frau, sie haben in Südamerika, in den Anden, ein Krankenhaus errichtet für die Ärmsten der Armen, sozusagen für die Inka-Nachfolger. Und sie haben noch das sozusagen geplant, da hatten sie 0,0 Euro in der Tasche und haben aber so diesen Herzenswunsch gehabt. Wir möchten gerne etwas tun. Und dann haben sie Gebeten drin geteilt und haben Gott in den Ohren gelegen und haben das Wunder erlebt, Gebetserhörung erlebt, dass das erstmal möglich wurde, dieses Krankenhaus zu errichten. Ich war jetzt in einer Gemeinschaft gewesen, da waren junge Leute dort gewesen und haben eine Zeit lang dort mal mitgearbeitet und waren beeindruckt über das, was dort entstanden ist, über die vielen Jahre. Das gibt nämlich ein erstes Buch, das zweite hier, Auf dem Wasser gehen, das ist, wie gesagt, im Sommer erschienen. Und es gibt ein erstes Buch, das heißt, Ich habe Gott gesehen, auch von Klaus-Dieter John. Und wer diese beiden Bücher liest, der liest von Gebetserhörungen, wo immer wieder das Geld knapp war oder das Geld fehlte und die Mitarbeiter um den Klaus-Dieter John und seine Frau herum gebetet haben und gehofft haben, manchmal stand es wirklich auf Messers Schneide, geht das überhaupt weiter? Können wir es weitermachen? Und es ist, wuchs und wuchs. Heute gibt es ungefähr einen Spenderkreis von rund 100.000 Personen und Firmen, 230 Firmen, die sich beteiligen, die über die Jahre hinweg ungefähr 33 Millionen US-Dollar gesammelt haben, damit dieses Krankenhaus entstehen konnte, sich erweitern konnte, jetzt sogar noch eine Schule dazu kommt. Gebetserhörung. Wer denkt, Gebetserhörung gibt es nicht mehr, kauft euch die beiden Bücher oder wenigstens eins und lest es bitte auch, dann werdet ihr entdecken, es gibt Gebetserhörungen. Auch wenn es manchmal scheinbar gar nichts geht, dann gibt es doch das Hören Gottes und das Erhören Gottes. Und vielleicht kann jeder von euch oder einige von euch auch sagen, ja, das kann ich bezeugen, es gibt Gebetserhörung. Das habe ich selber erlebt, wo wir für den oder für den gebetet haben oder ich habe für das und das für mich gebetet und ich habe es erlebt, Gott hat es getan. Aber es gibt natürlich auch die Nöte, auch die kenne ich, der nicht erhörten oder noch nicht erhörten Bitten. Und da kann man drüber sehr philosophieren, warum das so ist. Ich habe da noch keine richtige Antwort darauf, warum Gott manchmal Gebete relativ zügig beantwortet und erhört und bei manchen scheinbar nichts passiert. Ist seine Reaktion ein Ereignis? Manchmal auch Schweigen. Manchmal vielleicht auch, ist es dir wirklich ernst? Wir sind ja in einer schnelllebigen Zeit und wenn unsere Gebete nicht innerhalb von 24 Stunden, 48 vielleicht, erhört werden, dann haken wir es ab. Gott tut eben nichts. Aus meinem eigenen Erleben weiß ich, es gibt Dinge, da habe ich 3-4 Jahre drum gebetet. Manchmal könnte es sein, dass Gott auch nachfragt, indem er zunächst nichts tut. Ist dir das überhaupt wichtig? Oder ist das wie so Weihnachtswunsch? So, wenn es erledigt ist, dann kommt schnell wieder was Neues. Im Neuen Testament gibt es auch die Antworten, dass Gott nichts tut, weil, wie im Jakobusbrief steht, ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr in übler Absicht bittet. Oder wer sein Ohr von Gott abwendet, als er aus der Beziehung zum lebendigen Gott herausgeht, sein eigenes Ding macht, warum sollte Gott dann unsere Gebete erhören? Und selbst das Neue Testament beschreibt ja Gebetserhörungen und Nichterhörungen. Der Paulus ist ja ein beredtes Beispiel dafür. Er betet, er hat ja selber erlebt, wie Menschen durch ihn gesund geworden sind. Und er betet für sich selber, für den Pfahl im Fleisch. Da wird sehr viel drüber spekuliert, was war das, war er krank, hat er mit Depressionen zu tun oder was auch immer, das sei erstmal dahingestellt. Auf jeden Fall etwas, was ihn in seiner Tätigkeit als Missionar auch behindert hat. Er betet, und dann schreibt er hat dreimal im zweiten Korintherbrief, lässt er mal so ein bisschen Persönliches gucken, er hat dreimal dafür gebetet und bekommt als Antwort, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt durch Schwachheit zur Vollendung. Das war die Antwort. Er hat es wahrscheinlich den Pfahl im Fleisch sein ganzes Leben mit sich herumgetragen. Oder Apostelgeschichte 12. Da wird berichtet, dass der Jakobus, der Jünger Jakobus, eingeknastet ist. Und aus einer Laune heraus einfach mal schnell hingerichtet wird. Apostelgeschichte 12 nachzulesen. Ein Vers. Und Jakobus wurde mit dem Schwert hingerichtet. Und weil das bei den Leuten in der Stadt so gut angekommen ist, hat man gleich den Petrus, den man schnappen konnte, mit einkassiert, ins Gefängnis gesetzt, wollte ihn auch gleich noch hinrichten, aber da kam jüdisches Fest dazwischen, also musste erstmal im Knast bleiben. Und während er im Knast sitzt, betet die Gemeinde. Die haben wahrscheinlich auch für den Jakobus gebetet. Und dann haben sie die Nachricht bekommen, er ist hingerichtet worden. Und sie haben sich nicht vom Beten abhalten lassen. Sie haben weiter gebetet. Gott in den Ohren gelegen, Herr, dann wenigstens Petrus. Und der Petrus kommt, Apostelgeschichte 12 nachzulesen, auf wundersame Weise frei. Wisst ihr, mein Vertrauen, mein Zutrauen an das Gebet wird dadurch nicht erschüttert. Manchmal vielleicht schon, wenn man sehr lange um was bittet, aber nicht grundsätzlich. Ich vertraue und ich möchte euch dazu ermutigen, Gott zu vertrauen, der einen größeren Überblick hat, von dem es heißt, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Er hat einen größeren Überblick, er weiß, was für uns gut ist. was uns gut tut, was uns hilft, was uns aufbaut, voranbringt, was auch der Gemeinde dient und was vielleicht auch unnötig ist. Aber eins ist mir an dieser Stelle sehr eindrücklich. Ein unerhörtes Gebet hat dazu geführt, dass wir Rettung erleben dürfen. In einer der dunkelsten Nachtstunden, die es auf dieser Welt gegeben hat, nämlich im Garten Gethsemane, betet Jesus: Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch vorübergehen. Er betet und der Kelch geht nicht vorüber. Jesus hat es ja versehen, diese Bitte, wenn es möglich ist, lass es vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Justizmord wird nicht verhindert, seine Tätigkeit kann er nicht fortsetzen. Der Vater schützt ihn nicht vor den Schmerzen und dem Spott und der Erniedrigung und diesem erbärmlichen Tod am Kreuz. Stellt euch vor, wenn dieses Gebet erhört worden wäre, dann gäbe es keinen Punkt auf dieser Welt, wo wir Schuld und Sünde loswerden. Kein Punkt in dieser Welt, wo wir neu beginnen können, über den Tod hinaus. Das wäre ja furchtbar. Ein unerhörtes Gebet sorgt dafür, dass wir Rettung aus der Verlorenheit herausbekommen. Der Mann, der am Kreuz hängt, Jesus, der Auferstandene, wartet darauf, dass wir unsere Sehnsüchte, Schmerzen, Nöte ihm bringen. Die Bitte auch um Heilung, Bewahrung, Vergebung ihm aussprechen, ihn in den Ohren liegen. Auch die Ratlosigkeit über unerhörte Gebete ihm sagen. Vielleicht auch den ganzen Zweifel, der damit verbunden ist. Und deshalb brauchen wir die Stille, um leben zu können. Es heißt, und der Johannes Busch, der Bruder von Wilhelm Busch, hat mal geschrieben in seinem wunderbaren Buch, das es auch noch gibt, Stille Gespräche, wo er seelsorgerliche Dinge behandelt, was ich euch sehr empfehle, vor euch, vor allem den Jüngeren, die stillen Gespräche vom Johannes Busch. Der schreibt da in der Einleitung: Da, wo einer ganz in die Stille hineingeht, um zu hören, was Gott ihm zu sagen hat, da geschieht das Wichtigste und das Größte, was je nur passieren kann. Gibt es unter uns vielleicht so viel mutlose, deprimierte Christen, so viel krampfhafte Aktivitäten auch unter Christen, wo im Grunde nichts herauskommt, Bekehrungen sozusagen durch die Schnellpresse, die kein halbes Jahr überstehen, weil wir uns für vieles Geschwätz einfach Zeit lassen, aber den Herrn der Welt einfach stehen lassen, das Gespräch mit ihm kurz halten oder verweigern. Wir brauchen die Zeit der Stille und meistens ist diese Zeit der Stille umkämpfte Zeit. Umkämpft, weil natürlich dort, wo einer sich Zeit nimmt, um mit Jesus zu reden, Zeit für Gottes Wort nimmt, da ist die Hölle in Alarmbereitschaft. Da tut der Teufel alles, aber auch alles, um uns abzuhalten und uns fernzuhalten vom Zwiegespräch mit dem lebendigen Gott. Es gibt ein paar wenige gute Bücher zum Thema Gebet. Ein kleines Büchlein, ein paar wenige Seiten, die der Martin Luther für seinen Barbier, also für seinen Friseur, geschrieben hat, überschrieben, wie man beten soll. Großartig, klassisch zu lesen. Wenige Seiten, was weiß ich, zwei Freunde das niedergeschrieben hat. Oder eins, auch mit, was sich gut lesen lässt und die ganzen praktischen Fragen des Gebetes behandelt. Ein Buch, was auch schon ein bisschen älter ist, was es aber immer noch gibt, was man sich auch Weihnachten schenken lassen kann, Klammer zu. Und was ich für eines der besten Bücher zum Thema Gebet halte, das ist von Ole Hallesby, einem Norweger, einem norwegischen Theologieprofessor, Ole Hallesby, vom Beten. ein großartiges Buch, wo er sehr einfach, sehr praxisnah beschreibt, was fürs Beten wichtig ist. Vom Beten vom Ole Hallesby. Ihr seht, das ist auch nicht so sehr dick, das kann man gut lesen. Und sehr praktisch und lebensnah. Umkämpfte Zeit ist das Beten, da klingelt meistens das Telefon, da gehen dir die merkwürdigsten Gedanken durch den Kopf, da wirst du an alles, vielleicht kennt ihr das, an alles erinnert, was du machen wolltest, was du schon längst vergessen hast. Plötzlich ist das alles wieder da. Der Keller müsste aufgeräumt werden, der Speicher auch und die Küche müsste neu tapeziert werden und alles ist plötzlich da, was du sonst irgendwie gar nicht mehr dran denkst. Deshalb geht, wenn ihr betet, mit einem Zettel und Bleistift ins Gebet. Da kann man nämlich die ganzen sinnlosen Sachen, die einem so in den Kopf kommen, wo man sagt, Mensch, da muss ich wirklich dran denken. Sonst gibt es wieder Ärger mit der Frau, wenn ich endlich mal den Keller aufräume. Dann kann man sich das aufschreiben. Achtung, Keller aufräumen. Sonst Knatsch mit Frau. Oder das Letzte kann man weglassen, aber... Ne? Aber wer sich nicht ablenken lässt, der hat freien Zugang zum König der Welt. Da wird mit Freude und Zuversicht, mit Friede und neuer Kraft beschenkt. Der wird auch in seinem Glauben vergewissert, dass wir zum Herrn der Welt, zum Christus Jesus gehören. Und das verändert unsere Einstellung, das verändert unser Verhalten, wenn wir aus so einer Stille herauskommen. Das verändert sogar unser Wesen. Das bekommen Leute mit, wenn wir aus dem Gebet heraus handeln. Und diesen Geschmack der Stille, den wollte ich euch heute sozusagen vor Augen führen und euch ermutigen, euch diesem Geschmack der Stille zu widmen. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Und ich lade euch ein, dass wir es wie gestern tun. Wer laut mitbeten möchte, darf das gerne tun. Alles, das, was einem bewegt, darf laut ausgesprochen werden. Jesus hört auch stille Gebete, aber man darf es auch laut sagen, dass die anderen innerlich mit sagen, ja, Amen, das ist wichtig. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns ermutigst zum Gespräch mit dir. Danke, Herr, dass wir mit all den Dingen zu dir kommen können, was unser Leben bewegt. Die guten Dinge, wo wir vor Freude an die Decke springen möchten und die Dinge, die uns zu Boden drücken und uns Leid tun und uns Ärger machen und uns enttäuschen. Danke, Herr, dass wir das alles vor dich bringen können. Und Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass du uns ein Gebet überliefert hast, wo alles drin ist, was wichtig ist und was uns lehrt zu beten und dort, wo uns die Worte fehlen, dass wir dieses Gebet beten können. Und das wollen wir jetzt tun. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.